Also wir erzählen heute was über B-Router und B-Router Web. Und zwar ist der Vortrag zweigeteilt. Also ich fange an und mache erstmal so eine leicht verdauliche Einführung, was das überhaupt ist. Und im zweiten Teil wird der Serge dann ein bisschen tiefer einsteigen und was über umgebungsabhängiges Routing erzählen für noch bessere Ergebnisse. Ich will dazu sagen, dass das, was wir hier zeigen, ist das Werk von sehr vielen Leuten, aber wir sind jetzt hier nur zwei. Trotzdem werde ich auf Attributierung verzichten, einfach aus Zeitgründen. Und stattdessen gleich anfangen mit B-Router Web. Das ist eine Webanwendung für Routenplanung, die auf die Routing Engine B-Router zugeschnitten ist. Und das zeige ich gerne live im Browser. Das ist nicht nur ein Routenplaner, sondern auch schon als Kartenbetrachter eigentlich eine ganz interessante Sache, weil das so flexibel ist. Also man sieht, man hat hier verschiedene Kartenstile und verschiedene Überlagerungen. Das ist die Open Topo Map. Da ist das Relief schon mit drin. Ich kann stattdessen wechseln auf den Standard OpenStreetMap Stil und könnte dann hier eine Höhenschummerung einschalten. Dann habe ich wieder ein Relief und kann hier mit so einem Schieber die Transparenz steuern, so dass ich den maximalen Nutzen davon habe. Dann gibt es hier noch andere Überlagerungen wie die markierten Routen. Also auch schon als Kartenbetrachter eine mächtige Sache, aber natürlich vor allen Dingen ein Routenplaner. Und Routenplanen geht ganz einfach. Ich klicke einfach zweimal in die Karte. 1, 2 und habe eine Route. Und dann gibt es hier so ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel, dass ich Luftliniensegmente einfügen kann. Also angenommen, ich weiß, da steht ein Boot. Das weiß die Karte nicht, dann mache ich eben ein Luftliniensegment und dann schalte ich wieder auf Routing und kann ein normales Segment anfügen. Also sehr flexibel, gibt noch mehr Sachen, wie zum Beispiel diese Sperrzonen hier. Ich kann sagen, hier nicht lang, dann geht es außenrum. Und was fast schon Standard ist heute, dass ich nachträglich Zwischenpunkte einfügen kann, um die Route weiter zu detaillieren. Also das ist ein sehr mächtiges Instrument und trotzdem werde ich manchmal gefragt, ja, was kann denn B-Router Web, was jetzt das Angebot der Firma XY nicht kann? Aber das ist eigentlich die falsche Frage. Also richtig muss die Frage ja heißen, gibt es ein vergleichbares Tool, was genauso mächtig ist wie B-Router Web? Und die Antwort ist ja, das gibt's. Und zwar ist das bikerouter.de. Jetzt muss ich hier wieder in die Präsentation. Und das sieht ein bisschen anders aus, aber wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich dasselbe. Also das basiert auch auf B-Router und B-Router Web, wird aber völlig unabhängig betrieben, aber auch hobbymäßig, ist ein bisschen anders gebrandet und hat ein bisschen anderen Schwerpunkt. Aber es ist einfach ein zweiter Server, der dasselbe tut. Deswegen, wenn wir jetzt mal über Zugriffszahlen reden, dann schauen wir erstmal nur auf den ersten Server. Und da sehen wir so im Sommer ungefähr 5000 Visits pro Tag. Und wenn wir das jetzt mal summieren übers Jahr und über beide Server, dann kommen da 2 Millionen Visits pro Jahr raus oder 100 Millionen Routensegmente. Weil also jeder Visit, ein Visit ist, wenn da jemand auftaucht und wieder verschwindet mit seiner IP-Adresse, macht so im Mittel 50 Routensegmente. Und das sind schon ziemlich beeindruckende Zahlen. Aber wenn man das jetzt in der Userbase übersetzen will, also 2 Millionen Visits sind natürlich nicht 2 Millionen User, sondern das sind vielleicht 100.000, 200.000. Und das ist so ungefähr 1% vom Gesamtmarkt für Outdoor-Planen. Das heißt, wenn wir den Markt besser verstehen wollen, schauen wir uns mal weiter um. Und das ist ein anderes Planungswerkzeug. Das ist der Routenplaner, der Webplaner von Locus Maps. Auch der benutzt B-Router. Auch wenn man das hier nicht sieht, und die nennen das auch anders, bei denen heißt es Low-Router. Aber bei Locus Maps ist das interessante Produkt natürlich nicht der Webplaner, das ist ja nur so ein Add-on, sondern die Android-App. Und auch die hat einen Routenplaner, funktioniert eigentlich ganz genauso. Und hier bei der Android-App, da kann man dann auch die Routing-Quelle sehen. Also da gibt es einen Einstellungsdialog, um die Routing-Quelle einzustellen. Da gibt es 4 Möglichkeiten und 3 davon sind B-Router. Weil man muss eben wissen, was hier Low-Router heißt, ist der In-Process-Fork von B-Router in Locus Maps. Also das ist die gleiche Software, aber ein bisschen anders, die Profile adaptiert und so, also die pflegen das dann schon selbst. Trotzdem gibt es ja auch noch diese klassische Variante mit der B-Router-Zusatz-App. kann man auch noch benutzen, weil dieser Low-Router, Offline-Router, das ist irgendwie nur für Abokunden freigeschaltet. Also da steckt halt auch ein Geschäftsmodell dahinter. Aber natürlich will ich jetzt keine Werbung machen für eine bestimmte App, weil es gibt ja viele in dem Umfeld, die irgendwie mit B-Router zusammenarbeiten. Also hier in der ersten Zeile, das sind diese drei Klassiker, Locust Maps, OSM-End und Oryx Maps. Und in der zweiten Zeile gibt es noch solche Spezial-Apps wie Vicurviga, Cegeo und Cruiser. Das ist mehr so jetzt für Motorradfahrer oder für Geocaching. Und von diesen sechs Apps hier oben haben fünf B-Router sozusagen als erste Wahl, als Voreinstellung. Während OSM-End, die haben ja ihren eigenen Offline-Router und da ist B-Router sozusagen nur die zweite Wahl. Aber interessant hier ist natürlich, ich meine, wenn man weiß, dass allein Locust Maps hat ja 1 Million Benutzer und B-Router ist die Voreinstellung, das heißt, da wird die Benutzerzahl von B-Router automatisch siebenstellig. Und da gibt es ja noch die anderen Apps. Das heißt, hier reden wir jetzt nicht mehr über 1% vom Gesamtmarkt, sondern schon über mehrere Prozent. Trotzdem ist das alles noch wenig gegen den Platzhirsch, deswegen ist hier Komoot dabei. Also das ist eben der Marktführer, die haben dann, keine Ahnung, 80%. Obwohl Komoot ja jetzt gar nicht explizit mit B-Router zusammenarbeitet, aber implizit natürlich schon, denn was man ja üblicherweise macht, wenn man mit B-Router Web eine Route geplant hat, man drückt hier auf diesen Export-Button, dann geht so ein Speicherdialog auf und ich kann mir das als GPX-Datei irgendwo speichern. Und der normale Workflow ist ja dann, ich nehme die GPX-Datei und lade sie mir in irgendein mobiles Gerät. Also das kann ein spezialisiertes Navigationsgerät sein oder natürlich auch die Komoot-App oder jede beliebige andere App. Wobei man, glaube ich, wenn man ein iPhone hat, an Komoot kaum vorbeikommt, weil da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Alternativen. Aber bei Android gibt es natürlich viele Alternativen. Ja, der Goldstandard ist es aber nicht, jetzt wenn ich eine fertig geplante Route in einem mobilen Gerät abfahre, sondern der Goldstandard ist, ach so, genau, das wollte ich noch erklären, dass die Verwendung von Komoot mit in B-Router Web geplanten Routen. Also das ist hier zum Beispiel bei Heise erklärt, wie das geht in der Fachpresse. Wie gesagt, der Goldstandard ist das nicht, sondern der Goldstandard ist das, was ich hier in meinem Telefon habe. Das ist alles offline, da sind Vektorkarten von ganz Europa gespeichert, Routing-Daten und ich kann komplett offline und ohne eine Datenspur durch die Republik zu ziehen, mich damit orientieren. Und das ist sozusagen das, was ich empfehlen würde als Goldstandard, was man haben will. Ja, man will eben so ein System haben mit Vektorkarten, alles offline mit Turn-by-Turn-Navigation, mit Sprachansagen. Und gut, ich selber benutze Locust Maps, gebe ich zu, aber ich, wie gesagt, es ist keine Empfehlung. Es gibt viele andere Angebote, die haben alle ein Geschäftsmodell, die kosten irgendwie Geld oder machen Werbung oder machen Pro-Version oder so, aber für die Leute, die das konsequent ablehnen, gibt es auch die Option, das alles vollkommen kostenlos zu machen. Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, sich da reinzufuchsen. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen da Lust gemacht, das alles mal auszuprobieren und dann übergebe ich an den Serge, der jetzt ein bisschen tiefer einsteigt zu dem Thema umgebungsabhängiges Routing für noch bessere Ergebnisse.
Guten Tag, alle. Das sind meine Themen. Also ich bin Franzose, berentet, Radfahrer. Ja, Franzose, berentet Radfahrer. Mehr erzähle ich später, wo ich beruflich unterwegs war. Aber vielleicht erraten Sie das schon. Die Themen, die Erweiterungen präsentiere ich zuerst. Und dann nehme ich ein bisschen Abstand vom B-Router. Ich gehe zu OSM und PostGIS rüber, um zu erläutern, welche Berechnungen wir da angestellt haben. Steht hier der Anfang. Das war vor einigen Jahren auf dem Rad. Da wollte ich von Seligenstadt nach Dietzenbach. Und Da ist eine viel befahrene Straße. An dem Tag war so viel Verkehr, dass ich mir gesagt habe, es wäre toll, wenn ich da eine Option hätte, die mir, vor allem bei schönen Tagen, da gibt es Wälder, also ich könnte andere Wege, als an dieser befahrenen Straße entlang zu fahren. Zumal ich kannte schon damals OSM, ich kannte den Berauter gut und ich war mir sicher, es müsste möglich sein, den Abstand zwischen dem Radweg, der hier parallel zur Bundesstraße fährt, den Abstand zur Bundesstraße zu berechnen und dem Berauter mundgerecht zu stellen, damit er sein Routing damit beeinflussen kann. Mundgerecht heißt im Jargon von Berauter und vielen anderen Routern eigentlich neue Tags zu erfinden. Die haben wir dann Pseudotags genannt. Damit habe ich schon die Idee vorgestellt. Es hat einige Jahre gedauert, bis es zur Realität wurde. Aber es ist seit über einem Jahr Realität und wir haben eine Option, die es besagt, Lärm bitte berücksichtigen. Und damit sind wir vom Lärm für den Tag befreit. Ein anderes Beispiel, ja, das machen wir. Wir haben doch ein paar Sekunden. Da gibt es leider auch Radwege hier direkt an der Autobahn. Tolle Radwege, wunderbarer Asphalt, aber nicht mal 20 Meter und das macht absolut keinen Spaß, da mit dem Rad, mit dem Rennrad oder anderes zu fahren. Weitere Optionen, die nicht von mir kamen, aber es waren natürlich seit Jahren vor dem E-Bike erfunden. Eigentlich viele Leute wollten lieber am Fluss fahren, Fluss entlang fahren, um die Steigung zu umgehen. Aber es gibt auch Interesse, durchaus am Wasser entlang zu fahren. Und so dass in dem Rutsch sozusagen haben wir eine weitere Option eingeführt. Und wo immer ein Fluss oder Wasser ist, dann kann der Berauter jetzt automatisch darauf setzen. Die anderen sind, im Wald gibt es auch eine Möglichkeit, wenn es so heiß im Sommer ist oder Gegenwind ist, dann favorisiere ich eine Route im Wald und das wird ebenfalls unterstützt. Und ja, man sieht auch gleich da, dass die OSM-Karte alle Informationen schon hin hatte. Wo grün ist, ist bekanntlich ein Wald. Aber kein Router, glaube ich, hatte bis dahin die Informationen als Tag verfügbar, damit es beim Online-Routing verwertbar wird. Großstädte umfahren, das ist eine Idee auch von mir, weil Großstädte bieten in der Regel so viele Radwege, dass es ganz schwer ist, die umzufahren. Also die Route fährt da durch Frankfurt, durch Darmstadt und es ist Geschmackssache, aber persönlich mache ich lieber 5 Kilometer Umweg und suche einen anderen Weg. Zuletzt Verkehr ist ganz wichtig. Das war übrigens eine Erfindung von Arndt, er hatte das schon seit Jahren als erstes Pseudotag erfunden und das hat mir auch den Weg gezeigt mit für Lärm diese Architektur zu wählen. Hier ist das mein Lieblingsradweg. Funktioniert es auch? Ja. Und die Option ist mir so wichtig, dass ich die immer aktiv habe. Aber wenn ich, die Option Traffic, ja. Das war nicht die Funktion Traffic. Da. Das bin ich in der Regel allein in der Woche, aber ich habe verschiedene Stufen. Gehen wir gleich, wenn ich keinen Traffic berücksichtige, sorry, das war nicht meine Absicht, dann führt der Router wie kommerzielle Router, Lader, die nicht diese Tags haben und nicht wissen, dass diese Straße für Radfahrer verboten sein sollte. Eine Bundesstraße ohne Radspuren, Radstreifen, also unmöglich. Unmöglich, in der Woche allein, da ist tödlich. Okay, dann bin ich einen Schritt weiter. Hoffentlich, ich werde sowieso nicht die gesamte Präsentation schaffen. Die Zeit ist zu eng. Ich habe das im Prinzip schon erläutert. Pseudotax, also die Standardtax, reichen nicht aus. Ich springe gleich auf dieses kleines Leaflet-Programm, habe ich geschrieben, weil ja, Pseudotax, jeder kann mir glauben, ich habe richtig berechnet, aber ich selber wusste, dass es fehlerhaft ist. Also Fehler, ja, Fehler. Jeder macht Fehler, beziehungsweise auf dem die Berechnung. Jetzt habe ich ein kleines. Problem mit dem Mikrofon. Nur mit diesem Tool, das ist Visualisierung, aber das war für die Qualitätssicherung der Berechnung absolut unentbehrlich, sonst hätte ich tausende Fehler nicht gefunden. Und die Farbe gibt an, welche, also für jedes OSM-Segment berechne ich pro Tag eine Klasse, nennt sich zum Beispiel Evaluated Noise Class oder ihre Evaluated Traffic Class. Wert von 0 bis 6 und die Farbe gibt an, welche Klasse berechnet wurde. Hier bei Traffic nur auf Primary, Secondary, Tertiary. Wenn ich einen anderen Tag wähle, den Lärm, ja, können wir versuchen. Da zeigt er für alle Highways, also inklusive Radwege natürlich, die ganz wichtig sind. Und da wird wirklich für jeden Radweg, der unter 70 Meter von einer Autobahn oder Highway steht, liegt, eine Klasse ermittelt von 0 bis 6. Bis 6, ja. Ja, damit kann jeder zu Hause im Prinzip seine Stadt und seine Lieblingsradwege überprüfen, ob die Berechnung ob jeder damit glücklich ist. Aber wie gesagt, es war für mich absolut ein Muss, so ein Tool zu bekommen. Der Berauter, jetzt, ich komme wieder zum genialen Architektur von Arndt und das ist, warum ich auch den Berauter vom Anfang an gesetzt habe. Ein Engine, das neutral oder generisch ist. Eine Konfigurationsdatei, wo die Tags hinterlegt sind, die zu nutzen sind oder in der Karte zu suchen sind. Und ein Skript, wo die Kosten zu diesem Tags definiert werden und das Routing nach den bekannten Algorithmen beeinflussen. Also es war ein Kinderspiel, im Prinzip ein neues Tag oder Pseudotag einzuführen. 5 Minuten Editierarbeit. 10 Minuten Programmierung der Kosten, blieb natürlich ein letzter Punkt die Kartengenerierung und da war natürlich der größte Aufwand. Wie kann man pro Segment, pro OSM-Segment einen Faktor berechnen für Flussnähe oder Autobahnnähe und so weiter? Den ersten Ansatz hatte ich im Internet vor einigen Jahren gefunden. Es geht, die Idee ist, die Wege um 32 Meter links und rechts zu verbreiten, die Autobahn ebenfalls, und die Überlappungsfläche oder Flächen durch die Fläche vom Radweg zu teilen. Und damit erhalte ich einen Indikator zwischen 0 und 1 über den Lärmfaktor. Seit einigen Monaten arbeite ich an einer neuen Methode, die mir besser gefällt und viel verspricht, und das will ich in den nächsten Monaten versuchen einzufügen. Besteht darin, den Segment in Abschnitten von 20 Metern zu teilen und da direkt den Abstand zur Autobahn zu berechnen und dann am Ende, also ein Indikator pro Abschnitt zu berechnen und am Ende zu mitteln. Zur Berechnungsmethode, ja. Warum ich von den Flächenmethode weg möchte, also diese rote Methode, das ist definitiv falsch, es ist primitiv. Es war für den Anfang das Einzige, was ich kannte oder konnte. Aber das hat bei dem Lärm ziemlich sicher total ganz falsch. Beim neuen Methode, nämlich zum Beispiel 15 durch Abstand durch 15, mir schmeckt es schon besser. Es ist sowieso ganz falsch, wenn man die Modelle liest, hängt die Lärmdämpfung von 1000 Faktoren ab. Also insofern kann es nicht stimmen, aber es ist vielleicht weniger falsch als die rote Kurve. Oder ist weniger falsch. So. Für Autoverkehr, da habe ich andere Algorithmen natürlich. Ja, Hauptfaktor ist die Bevölkerung der Städte und Dörfer durch Abstand Quadrat, durch Inverse Quadrat zu berücksichtigen. Das ist der Hauptfaktor. Dann kommen Industriegebiete, Flughäfen, weil ich in der Nähe von Frankfurt wohne. Und ein ganz wichtiger Punkt, man kann in OSM die Autobahn ein- und anfahrten erfassen oder berechnen. Und da sind, bin ich schon fertig. Also nur ein Wort, dass PostGIS noch dazu bestens geeignet war, um diese Berechnungen vorzunehmen. Da sind die Funktionen, die ich nutze, und ich wollte über PostGIS mich euphorisch äußern, aber die Zeit reicht leider nicht. Danke.
Vielen Dank, Arndt Brennschede und Serge Bellenjahr, für den coolen Vortrag, der sehr viel Fragen auch aufgeworfen hat. Wo ich direkt mal mit starten will, die einfachste ist wahrscheinlich, was hat es eigentlich mit den Kilowattstundenangaben auf sich, die unten immer zu sehen waren?
Ja, das bezieht sich auf E-Bikes oder Elektroautos, also das ist einfach die Energie, die man braucht, um die Route zu fahren. Also das macht nur bei Elektroautos oder E-Bikes irgendwie einen Sinn.
Ah, okay. Und welche Datenquelle wird verwendet?
Ja, das ist OpenStreetMap und die Topografie kommt aus SRTM, ja. Also es gibt neuere Entwicklungen, die Topografie jetzt auch an neueren Daten zu nehmen, aber das ist nach wie vor SRTM.
Jetzt eine spezielle Frage. Ihr hattet eben gezeigt, dass man auch sagen kann, man will an Wasserstraßen quasi entlang. Wäre das auch geeignet, um eine Kajaktour zu planen?
Ja, das ist jetzt nicht seine Entwicklung, aber tatsächlich, es gibt eine eigene Website für Wasserrouting auf Basis von Beruta.
Okay. Also
das Profil ist vorhanden, ja.
Und habt ihr da auch so Möglichkeiten, dass man Start- und Zielort sowie Kilometer- und Höhenmeteranzahl angeben kann und Routenoptionen für schöne und ruhige Touren optimiert anzuzeigen?
Das ist, glaube ich, eher für dich.
Ruhige Touren ist mir der Begriff nicht ganz klar.
Ja, so. Es geht, glaube ich, darum, dass man halt auch so ein bisschen einfach Optionen nennt. Ich will so und so viel Kilometer fahren und habe so und so viel Höhenmeter, hätte ich jetzt Bock drauf. Schlag mir mal was Ruhiges vor.
Ja, es gibt tatsächlich neuerdings ein Rundkurs-Feature in Beruta und ich habe es in Kurvega auch schon gesehen. Also in der Kurvega-App kann man tatsächlich für Motorräder Rundkurse planen auf Basis von Beruta. Aber das ist in dem Webclient noch nicht drin.
Okay.
Beruta ist eine der wenigen Router, der die Höhenmeter voll berücksichtigt, und man kann schon ihm sagen, wähle mir eine Route mit oder ohne Höhenmeter möglichst.
Und hier war noch eine Idee, wenn man eine Tour haben möchte, die an möglichst vielen Trinkbrunnen vorbeifährt, könnte man sowas auch angeben?
Möglich, möglich, aber.
Okay, aber erstmal noch nicht.
Ich habe für mich eigentlich entwickelt die Kriterien, die mir schmecken und in der Community diese Wasser, entlang der Wasserstraßen. Natürlich gibt es immer exotische oder Spezialanforderungen. Ob das sich lohnt, da wirklich so viel reinzustecken.
Es ist tatsächlich so, dass in dieser Kartenansicht, da ist ja noch dieser Knopf mehr, den habe ich ja nicht gedrückt. Da sind so viele Layer dahinter und einer von denen sind auch Trinkbrunnen. Also man kann zumindest die Trinkbrunnen auf die Karte bringen und sich dann manuell die Route entlang dieser Brunnen planen.
Mit dem gewählten Architektur über PostGIS hat man Zugriff auf alle OSM-Informationen. Ich kann zum Beispiel auch bei dem Traffic die Berge sogar berücksichtige die Berge, um zu wissen, dass im Prinzip da weniger Straßen sind und das neigt zu mehr Verkehr.
Ja. Kann man bei den Umfahrungen auch einstellen, wie lange der Umweg maximal sein darf?
Nein, man kann nur durch diese Definition der Kosten das Routing beeinflussen. Und das ist im Prinzip das Gleiche. Du sagst, wie viel kostet mir 100 Höhenmeter? Und das gleicht sich mit einer Erweiterung aus. Und es ist natürlich ein Gap, wo der Router entscheiden wird, den kürzesten Bergweg oder den längeren Talweg. Genau wie bei allen Tags eigentlich.
Mhm. So, jetzt haben wir noch Fragen zu den Pseudo-Tags, ob es irgendwie möglich ist, dass die Community dazu beitragen kann. Genau. Wie können wir mehr Pseudo-Tags beitragen? Es wäre schön, einen FOSS-Stack zu haben, den man mit einer Community aufbauen könnte, insbesondere da Komoot verkauft wird.
Gut, wir arbeiten Open Source, wir haben eine GitHub-Page, alle Informationen über dieses Projekt liegen darauf. Am Ende der Präsentation habe ich alle Links abgelegt. Mhm. Man kann, ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber man kann da Wünsche äußern und mit Komoot, ja, ich bin da nicht begeistert vom Routing von Komoot, aber das wäre schön. Ich meine, ich bin natürlich für den Berater. Ich will nicht nur Werbung machen, aber die Qualität anbieten. Der Erfolg hier war nicht nur mit Arndt und meiner Arbeit und die Community, sondern dank der FOSGIS, die uns einen starken Server für diese Berechnung gesponsert hat. Und wir sind offen, gell?
Wir sind vor allen Dingen offen für mehr Benutzer, weil der Server ist so stark, also der kann noch mehr. Das heißt, wenn Komoot-Benutzer unzufrieden werden, die können gern kommen.
Ich würde dann als letzte Frage jetzt noch die hier nehmen. Was ist aus eurer Sicht die beste App mit der B-Router-Engine?
Locus gesagt, ich arbeite mit Osmond und bin sehr zufrieden damit.
Ich würde dann die anderen Fragen, die noch ein bisschen komplizierter waren, bitten, vielleicht gleich direkt mit denen zu sprechen. Und wenn ihr sonst keine Fragen mehr jetzt hier habt, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen.